Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein, Jahr für Jahr.
Herzlich willkommen zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und heute befassen wir uns noch einmal mit Architektur am Bauhaus. Wir sind inzwischen im Jahr 1931 angekommen. Ludwig Mies van der Rohe ist seit dem Herbst 1930 neuer Direktor in Dessau und hat die Schule zu einer Art Architekturakademie umgebaut. Die anderen Werkstätten müssen sich nun der Baukunst mehr oder weniger unterordnen. Die Studierenden befassen sich dabei auch mit einer Bauaufgabe, die in den 1920er Jahren aufgrund der grassierenden Wohnungsnot besonders wichtig geworden war. Die große Wohnsiedlung. Im Unterricht von Ludwig Hilbersheimer entstanden radikale Entwürfe für Großsiedlungen, die mit allen Vorstellungen der traditionellen Stadt brachen. Doch wie wirken diese utopischen Visionen vom neuen Leben in der Großsiedlung auf die Psyche der Bewohnerinnen und Bewohner? Dieser Frage möchte ich heute mit der Architekturpsychologin Tanja Vollmer auf den Grund gehen. Sie hat sich in einer großen Studie mit der Psyche der Bewohnerinnen einer solchen Siedlung befasst. Passend zum Thema haben wir uns in einer der Berliner Großsiedlungen der Moderne verabredet, in der sogenannten Ringsiedlung in der Berliner Siemensstadt, die ab 1929 gebaut wurde. Zu Beginn habe ich Tanja Vollmer erzählt, wie es zu dieser Folge gekommen ist. Ich habe einen Entwurf gesehen, ich habe mich hier auf dem Handy dabei.
Aha.
Von Pius Pahl, einem Bauhäusler von 1931. Also er hat Architektur studiert, kann man sich eigentlich schon denken.
Ja.
Und ich finde, dieser Entwurf sieht brutal aus. Ich halte ihn Ihnen jetzt einfach mal so hin. Sie können auch reinzoomen, wenn Sie wollen.
Ich nehme das mal und bin froh, dass ich die Lesebrille dabei habe. Ja, Sie sagen, es sieht sehr brutal aus, aber es sieht auch sehr ästhetisch aus.
Ja, ästhetisch sieht's auch aus. Wir versuchen mal kurz, das ein bisschen zu beschreiben. Also, Es ist eine Entwurfszeichnung von einer Wohnsiedlung, von einer sehr großen Wohnsiedlung. Und die Häuser sehen eigentlich aus wie so kleine Tetris-Körper, würde ich jetzt mal sagen. Also immer der gleiche Tetris-Körper, der sozusagen unendlich erweitert wird. Und diese unendliche Erweiterung, das ist dann eigentlich die Großsiedlung.
Ja, und es sieht auch so ein bisschen gestempelt aus. Man hat einen Rohling angefertigt und stempelt dann auf das Gelände diese gleichförmigen Wohnkörper. Ja, mich erinnert es ein bisschen aber auch an den Aufbau unserer DNA.
Ah, das ist eine schöne Assoziation, ja. Also klar, es hat was sehr Geometrisches, was unendlich Logisches und, wie soll ich sagen, Analytisches, Wissenschaftliches, könnte man vielleicht auch sagen.
Heute würde man vielleicht darüber das Kommentar hören, es ist ja sehr modulär.
Ja,
und
genau.
Modulär ist ja auch gerade wieder schwer im Kommen.
Naja, und dann habe ich das gesehen und dann musste ich denken an die Entwürfe von Ludwig Hilbersheimer. Sie kennen sie, Großstadt der Zukunft. Die ja noch ein bisschen gruseliger sind, weil das sind eben so langgestreckte, doch schon Hochhäuser, ziemlich hohe Häuser, so lange Blöcke mit Straßen und nichts dazwischen. Ich dachte mir, verdammt, das sieht so dystopisch aus. Das sieht aus wie Big Brother is watching you. Das sieht aus, als gäbe es kein Leben, kein Individuum, kein gar nichts. Und was ist da los mit dieser großen Wohnsiedlung? Damals in der Zeit war das in hohem Maße utopisch. Ja. Solche Ideen irgendwie überhaupt anzudenken. Und da dachte ich mir, da kann man doch eine super Podcast-Folge drüber machen.
Das war eine gute Idee. Auf dem Bild von Hilbersheimer ist auch gerade, habe ich gesehen, sind kleine Männchen zu sehen, im wahrsten Sinne, die wie Ameisen aussehen.
Genau.
Ich glaube, in der Relation ist es besonders erschreckend und so wirkt es ja auch irgendwie.
Total, eben. Und ich hatte so eine emotionale Reaktion und dachte mir dann, okay, was ist eigentlich mit der Psyche? Da kommt jetzt sie ins Spiel. Was ist eigentlich mit der Psyche, wenn man sowas sieht? Und in Wahrheit hatte ich viele Gedanken dann, weil damals war das eben in den 20ern total visionär und das Neueste vom Neuesten, wenn man so will. Und heute würden wir aber eher negativ drauf reagieren. Ich glaube, die meisten Menschen würden eher sagen, nein, nicht in so einer Stadt. Und wie war dann die psychische Reaktion, die emotionale damals wohl?
Ich denke, dass auch alle sehr überrascht waren und sehr schockiert waren. Oder man müsste wahrscheinlich differenzieren, dass es eine Gruppe gab, die sehr begeistert war, weil sie es doch utopisch fanden, dass man vielleicht sogar so anonym für sich sein konnte.
Mhm.
Und Moderne steht ja auch für Komfort, dass der darin zu erwarten war. Vielleicht sogar ein bisschen Luxus.
Mhm.
Hoch hinaus zu wachsen ist ja auch gerade psychologisch immer so ein Konzept. Jeder möchte hoch hinaus, also das Angebot zu haben, ganz oben zu wohnen und ab dem 5. Stock, sagen wir mal, in die Ferne schauen zu können. Vielleicht für die eine Gruppe sehr attraktiv gewesen, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass so, wie Sie es gerade beschrieben haben, die heutige Reaktion eher ist, die Menschen schockiert waren, dass man sie wegstapeln will in Mietskasernen, in gleichförmigen Blöcken, in, ja, Hühnerbatterien habe ich schon manchmal gehört, in eigenen Befragungen.
Ja, ich habe dann überlegt, weil, also wenn man sowas zum ersten Mal sieht, hat man ja noch keine Assoziationen. Wir haben natürlich massig Assoziationen. Wir denken irgendwie an Plattenbau, an brutale, riesige Wohnsiedlungen, vielleicht auch bis die an die UdSSR oder so. Also wir haben ja schon Bilder dazu oder Gefühle dazu, die sich historisch einfach bedingt haben. Und die Frage ist, wie ist es dann, wenn man das nicht mit Plattenbau in Verbindung bringt, sondern wenn man sich denkt, ah, eben, das sind sicher sehr moderne Wohnungen, nichts mehr mit Ofenheizung und Rauch und Ruß.
Ja, genau, das finde ich sehr gut, dass Sie das sagen. Diese Referenz, wenn man erstmal ein Bild im Kopf hat und dann gleich etwas negativ Konnotiertes assoziiert, dann ja, kommen sofort diese ängstlichen Gefühle, da will uns jemand wegstapeln oder so.
Ja, genau.
Oder gleich machen, ja. Oder ist es eher Kommunismus, da denken wir dran. Und damals war es eine Vision von dem eher von der, ja, da würde ich fast bei bleiben, von der Erde weg nach oben gereicht werden können und vor allen Dingen ja die moderne Haustechnik zu haben. Warmes Wasser, das war ja eine riesige Errungenschaft. Sonne von allen Seiten. Also wir denken heute an unsere Innenhöfe hier in Berlin, kleine, schwer zu besonnende Ecken teilweise, in denen man dann vom Seitenflügel und Hinterhof aus wohnt. Von da aus wurde gedacht. Und jetzt plötzlich von beiden Seiten Sonnen in ganz schmalen Baukörpern.
Die Großsiedlungen der Moderne basierten auf einem völlig neuen Bild der Stadt. Was hier gefordert wurde, war eine komplette Abkehr von den Altbauten, die wir heute so hübsch und malerisch finden. Die Häuser der neuen Stadt sollten nicht mehr dicht an dicht stehen, sodass sich zur Straße eine lange Fassadenfront ergibt, die wie zu Kaiserszeiten möglichst noch reich dekoriert wurde. Die vielen engen, dunklen Hinterhöfe sollten verschwinden. Stattdessen wollte man aufgelockerte und frei arrangierte Baukörper. Oder im Fachjargon Zeilenbauweise statt Blockrandbebauung. Tanja Vollmer hat den Zeilenbau schon beschrieben. Schmale und sehr schlicht gestaltete zeilenartige Blöcke wachsen nun an den Straßen in die Höhe. Zwischen den Zeilen liegt freier Raum mit kleinen Wegen und viel Grün. Die Vision einer Stadt ohne Hierarchie, ohne Show and Shine, die dafür nach oben strebt und Freiräume bildet.
Also da steckt unheimlich viel visionärer Geist natürlich drin, aber auch so ein bisschen Bevormundung, oder?
Ja, aber das war ja sowieso der Zeitgeist, dass man von oben herab ein bisschen für den Menschen plante. Und wer in der guten Position war, Planer, Entwerfer, Architektin zu sein, der hat das getan. Mhm. Diese ikonische oder die Architektur-Ikonen an sich, die sind ja, so munkelt man, mit Zaha Hadid ausgestorben, leider viel zu früh. Und jetzt bewegt man sich so langsam in so eine Richtung, wir nennen das ja partizipatorisches Design, dass also Menschen mitbestimmen in den Gemeinden über wie man wohnt bis hin zur detaillierten Gestaltung. Nur was man feststellt ist, dass wenn man Laien, die eben nicht so eine schöne Bauhausschule durchlaufen haben, über Räume und räumliches Gestalten befragt, wie schwierig das eigentlich ist.
Ah, das ist interessant.
Ja, also man muss ja dann mit Laien planen und entwerfen. Da gibt's inzwischen natürlich schon gute Methoden, dass man auch Laien schnell zum Modellbau bringt oder zum Imaginieren, wie man Innenräume sich zum Beispiel vorstellt. Aber es ist eben trotzdem kein Experte in dem Moment.
Ja, klar. Und natürlich ist dann der ganze Entwurfsprozess auch wesentlich mühsamer vielleicht auch, ausladender, komplizierter.
Ja, ja. Aber und zu Neuem zu kommen und so, ist es natürlich der Gedanke immer von Visionären auch, eine Vision zu entwickeln, ist es ja wahnsinnig wichtig, sich selbst loszuschütteln von dem, was man kennt. Wir haben vorhin schon über Assoziationen gesprochen. Und das ist auch eine Begabung oder eine Fähigkeit, die man hat oder entwickeln kann, was aber sehr, sehr Zeit braucht. Also in manchen unserer Studien versuchen wir eben, nicht Menschen nur zu befragen, weil wir das gelernt haben. Da kommt einer nicht weg von dem, was er schon kennt, sondern machen dann wirklich Imaginationsreisen ins Unmögliche.
Oh wow.
Und das ist dann so toll. Absurd.
Wie funktioniert sowas? Jetzt bin ich neugierig.
Ja, man sitzt dann so zusammen wie wir zwei jetzt hier und lässt das Gegenüber Augen schließen und liest dann beispielsweise eine völlig absurde utopische Geschichte vor. Und die erzeugt Bilder, die man definitiv vorher noch nicht gehabt haben kann. Also von rosa Wolken, Bauten und Himmelsbevölkerung und ja, alles, was sich vielleicht kleine Kinder in ihrer kühnsten Fantasie ausdenken. Da sind wir nämlich noch frei, wenn wir Kinder sind, ist unser Geist noch wahnsinnig frei. Wir haben ja noch kein Korsett aus assoziativen Rahmengedanken. Und ja, in diesen Fantasiegeschichten fordern wir dann das Gegenüber auf, sich hinein zu imaginieren. Und das ist eigentlich eine ganz alte Trickkiste aus der Wahrnehmungspsychologie. Heute haben wir Virtual Reality, also nimmt uns die Computerbrille das ab. Aber damals hat zum Beispiel DeLong Menschen Kopftücher um den Kopf gebunden und dann wie Pferdescheuklappen aufgesetzt, sodass sie eine handgebaute virtuelle Realitätsbrille auf hatten und hat dann kleine Puppenhäuser in verschiedenen Maßstäben vorgesetzt und die Menschen aufgefordert, jetzt imaginier dich in dieses Puppenhaus hinein und versuch, dass du eine Puppe bist, dir auszudenken. Spiel damit und dann hat er eben Befragungen zu Wohlbefinden und auch zu Zeitwahrnehmung gemacht und zum Beispiel herausgefunden, je größer ein Modell wird, desto schneller vergeht die Zeit. Und heute wissen wir, je schneller die Zeit vergeht, desto weniger depressiv ist man in einem Moment.
Oh, das ist ja hochinteressant. Mein Gott, wenn die das am Bauhaus gewusst hätte. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ehrlicherweise muss man nämlich sagen, also diese Hilbersheimer-Entwürfe, die sind Mitte der 20er Jahre und er hat sich sehr schnell dann auch wieder davon distanziert und hat gesagt, ja, das war viel zu krass und das war viel zu steril und viel zu heftig einfach auch. Es war eben Denkmodell. Also Es geht in die Richtung, wie Sie jetzt sagen, dass man erstmal was Extremes sozusagen vorlegt. Gerade für die Studis war das ja vielleicht recht nett zu sagen, also mal sowas Fremdes zu sehen, was sie so auch out of the box bringt auf eine Art, oder?
Absolut, ja. Sonst gerade im Studium später hat man keine Zeit bei all den Anforderungen, sich das noch zu leisten, sich frei zu denken. Und wenn Architektur, gerade Architektur, die uns ja formt, unsere gesamte Umgebung formt, die eine der wichtigsten Beziehungen aus Sicht jetzt der Architekturpsychologie, die uns gesund hält, ist die Beziehung zur Umgebung und
eben
und über 90% in Gebäuden. Ja, und wenn man dann eben schon als junger Mensch sich nicht schafft, dann frei zu denken, dann verliert man den Bezug oder die Fähigkeit als Gestalter, sowas Großes wie unsere Umgebung auch gestalten zu können.
Am Bauhaus war die Architekturausbildung unter Ludwig Mies van der Rohe dreigeteilt und hierarchisch aufgebaut. In der ersten Ausbildungsstufe erlernten die Studierenden das technische Grundlagenwissen. Also Baurecht, Statik, Materialkunde und so weiter. Danach kamen sie in Ludwig Hilbersheimers Seminar für Wohnungsbau und Städtebau. Dort ging es dann um die neue Stadt, den Zeilenbau, die Großsiedlung mit all ihren Facetten. Erst danach wurden die höheren Semester zum Unterricht von Mies van der Rohe zugelassen, wo überwiegend Einfamilienhäuser und Villen entworfen wurden. Auch wenn Mies van der Rohe seinen Unterricht am höchsten einschätzte. Die Wohnungsnot in den Städten, die gerade durch die Weltwirtschaftskrise noch zugenommen hatte, war nicht durch Willen zu lösen. Der Zeilenbauweise sollte die Zukunft gehören. Und tatsächlich entwickelten sich aus den Visionen der 1920er Jahre sowohl die Plattenbauten des Ostens als auch die Großsiedlungen des Westens, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. So wie in Tanja Vollmers Studie, die in einer Großsiedlung in Karlsruhe durchgeführt wurde. Diese Siedlung entstand in den 1950er und 60er Jahren
und trägt das Erbe der Moderne weiter. Zeilenbauweise, schlichte undekorierte Wohnblöcke mit 5 Stockwerken, Flachdächer, Balkone und zwischen den Zeilen ganz viel Grün. Was ich besonders spannend finde an der Studie, es wurden nicht nur über 1000 Leute befragt und viele Einzelinterviews geführt, um herauszufinden, welche Bedürfnisse die Bewohnenden haben. Es wurden außerdem Vorschläge gemacht, wie man die Zeilenbauten entsprechend optimieren könnte. Also es zeigt sich, was jetzt diese Zeilenbauweise angeht, sagen Sie auch, da gibt es Spannende daran, ist, dass man damit jetzt auch immer noch viel machen kann. Sie machen da auch tolle Vorschläge im Buch, dass man zum Beispiel die nach oben aufstocken kann mit individuelleren oder, ja, wie soll ich sagen, nicht so eintönigen Formenvokabular oder auch nach vorne die noch erweitern kann mit Balkonen, mit Lodgen und so. Die Lodger ist ja auch in ihrem Buch rausgekommen, dass das eine tolle Sache ist für die Leute, weil gleichzeitig Privatheit, aber trotzdem das Gefühl, auch draußen sein zu können.
Und in doppeltem Sinne auch in Richtung einer Lösung gedacht werden kann. Wir haben jetzt gerade hohe Heizkosten, hohe Energiekosten. Das wird in Zukunft nicht besser werden, die Lodge ja sozusagen als Pufferzone zu nutzen, die nicht unbedingt geheizt werden muss. Aber so schafft man zusätzliche Quadratmeter, gerade für die Familien, für die größeren Grundrisse und hat dann so einen semi-offenen und auf jeden Fall privaten Raum.
Also das finden wir in der Moderne beides. Es gibt die Balkone, die wirklich sehr vorspringen, zum Beispiel auch die berühmten Balkone vom Bauhausgebäude in Dessau, wo die Studis ja drauf rumgesprungen sind. Da war totale Nachbarschaft, da war nichts mit Privatheit bei diesen kleinen Balkonen. Aber es gibt auch sehr viele Lodgen, die dann gemacht werden. Also balkonmäßig waren die gut dabei in der Moderne und stellt sich raus, das lieben die Menschen. Balkon muss sein, macht ganz viel mit der Lebensqualität.
Muss unbedingt sein, ja. Der eigene Außenraum, diese Möglichkeit, nach draußen zu treten, ohne im öffentlichen Raum zu stehen, das ist eine so hohe Qualität.
Also ich habe jetzt den Zeilenbau viel mehr schätzen gelernt, auch nach unserem Gespräch heute nochmal. Das viele Grün, das fällt allen immer auf, das ist halt ganz anders möglich. Bei der Blockrandbebauung ist man froh, wenn ein Baum mal vielleicht vorm Haus steht, aber so grün wird's da nie. Das war in den 20ern schon ein Riesenthema, lieben die Leute immer noch.
Und ich meine ja, jetzt versuchen wieder alle Stadtentwickler, das Grün in die Städte zurückzubringen, was wir überbetoniert haben in all den Jahren. Weil nicht nur aus der Psychologie, aus vielen anderen Bereichen die Studienlage so eindeutig ist, dass das Grün einen regenerativen Effekt auf uns hat. Und wenn man in seiner Wohnung schon regeneriert, was kann dann besser sein, als auf dem Balkon oder bei geöffneter Loggia ins Grüne zu schauen? Das ist natürlich unglaublich wertvoll und deshalb schlagen wir eben auch vor, lieber nach oben und etwas nach vorn als Verdichtung und diese grünen Räume zu zerstören.
Ja, ja, dann sind wir wieder so eingezwängt. Also da hatten Sie eine gute Idee in den 20ern. Dann aber bei den monotonen Fassaden natürlich nicht. Also das stellt sich raus, das freut die Leute nicht. Und schon gleich gar nicht in diese Radikalität, wie es dann bei diesen Entwürfen von Hilbersheimer oder so. Das habe ich bei Ihnen im Buch gelesen, dass besonders monotone Fassaden Symptome von Depressionen sozusagen fördern können und solche Sachen, oder? Habe ich es richtig in Erinnerung?
Ja, absolut. Wenn die ein bestimmtes Maß überschreiten und man diese Monotonie auf lange Strecke wahrnimmt, dann haben unsere Sinne nichts mehr, an denen sie sich festhalten können und gleiten daran ab. Und der Blick senkt sich nach unten. Und es gibt ja in der Psychologie sehr gute Studien, die zeigen schon unsere Körperhaltung, wenn sich der Kopf senkt, die Mundwinkel nach unten gehen, der Blick senkt und sich die Wahrnehmung eigentlich einschränkt auf ein ganz kleines Feld, das eine Auswirkung hat auf unsere Stimmung. Das muss natürlich eine Einwirkzeit haben. Wenn man Tag ein, Tag aus in dieser Art von monotonen Fassadenstruktur sich bewegen muss und soll, dann kann das dauerhaft eben zu depressiven Verstimmungen führen. Da gibt es schon erste Hinweise auf diese Zusammenhänge.
Ja, das kann man sich sofort vorstellen auch eigentlich.
Ja, wobei eindeutig ist, und dann ich komme immer wieder auf diese zwei Pole zurück, Bewohnende auch nicht wollen, dass man deshalb jetzt anfängt, monotone Fassadenformen und Strukturen bunt anzustreichen, um Vielfalt zu generieren. Also da haben wir eindeutig in allen Interviews gehört, ja, jetzt versucht man uns auch noch farblich zu kennzeichnen.
Das fand ich auch so spannend, weil ich mir selbst oft denke, wenn ich an so gräulichen Westplatten oder so vorbeilaufe, über die echten Plattenbausiedlungen, da reden wir jetzt mal gar nicht, denke ich mir auch, ach, bis so ein bisschen Farbe würde doch gut tun. Aber wenn das zu knallig, zu Naja, aber ich glaube, es geht nicht nur um knallige Farben, es geht überhaupt um diese farbige Markierung sozusagen. Bei Ihnen ist rausgekommen, dass eher so natürliche Farben bevorzugt werden, oder?
Natürliche Töne, Materialien, ja, genau, so, genau. Ja, dass es nicht aus einem farbigen Anstrich heraus entsteht, sondern Unterschiede, kleine Unterschiede, Akzente, würde man vielleicht sagen, dass das eher aus so einer natürlichen Materialisierung heraus entsteht, als aus knallbunten Farben. Die jüngeren Befragten, die waren dann auch nicht dagegen, dass man mal die ein oder andere Wand auch mit einem Graffiti gestaltet, wenn das gut gemacht ist und nicht so über Nacht irgendwie entsteht. Also da kamen alle möglichen Gestaltungsideen, aber nicht zur Kennzeichnung, dass man jetzt sagt, ja, eigentlich ist es uns nicht gelungen. Oder das Bewusste der Zeilenbauweise ist, wir haben hier gleichförmige Wohngebäude und Kubaturen. Und um doch ein bisschen Unterscheidung reinzukriegen, malen wir das jetzt rot, blau, gelb, grün an.
Ja, das kann ich auch verstehen. Das ist auch nicht besonders subtil, ehrlich gesagt.
Das ist nicht subtil, nee.
Ja, was ich auch ganz spannend fand, also was auch zu diesem Thema monotone Fassaden gehört, die Leute fanden es sehr gut, wenn das Haus so in kleine Häuschen portioniert ist. Also wenn es aussieht, als würde man viele kleine Häuschen aufeinander stapeln, was jetzt auch öfter gebaut wird, so kleine Kuben, die für sich stehen, aber dann das größere Haus bilden und nicht hier so ewig lange Fassaden, die monoton sind.
Ja, das war sehr interessant, weil das natürlich auch wieder einen Hinweis gibt auf diesen Wunsch nach starker Privatheit und im Hinterkopf doch jeder so ein bisschen den Traum vom Eigenheim hat. Und wenn es der Fassade oder durch Vor- und Rücksprünge der Fassade gelingt, kleinere Einheiten in der Wahrnehmung zusammenzuschließen, dann ist das sehr positiv bei den Bewohnern angekommen.
Tatsächlich ist die Großsiedlung damals wie heute nicht wirklich für reiche Leute gedacht, sondern für Menschen mit geringerem Einkommen, für den sozialen Wohnungsbau oder, wie es in den 1920er Jahren hieß, Wohnen fürs Existenzminimum. Bei diesen staatlich geförderten Bauten gab und gibt es seit jeher besonders viele Vorgaben und Einschränkungen, zum Beispiel bei der Größe der Grundrisse oder der vorgeschriebenen Balkone. Dennoch, der Traum vom Eigenheim und die Möglichkeit einer individuellen Wohnung sollten dabei auch bei geringerem Einkommen kein Luxus sein.
Ich merke so manchmal, wenn ich mit Bauherrinnen und Bauherren spreche, die jetzt anfangen wollen, bezahlbaren, geförderten Wohnungsbau zu machen, dass dieser Individualisierungsgedanke so ein Luxusgedanke ist. Dann müssen wir jedem Freiräume schaffen, die teuer sind. Aber so weit geht es eigentlich gar nicht beim Durchschnittsmenschen. Mhm. Der Ausdruck nach außen in seinen Balkonen oder seinem Gärtchen, das reicht häufig schon als identifikationsstiftend. Mhm. Und das ist ja wichtig, Identifikation ist wichtig, weil das bedingt, wie ich nachher mit einer Wohnung auch umgehe.
Mhm. Ja, ja.
Und genau dieses Bedürfnis, nämlich nach Zugehörigkeit, was sich einerseits in dem Pol Individualisierung ausdrückt und andererseits in dem Pol tradiert zu denken und zu sein und zu wohnen, das war nämlich sehr ausbalanciert in unserer Studie. Mhm. Und der klassische Grundriss, der wurde sehr, sehr hoch gehalten und wurde sehr stark mit gesund assoziiert. Also, dass bloß die Küche eine abgeschlossene ist, damit man Lärm und Gerüche nicht mitbekommt, damit man aber auch, wenn da mal irgendwas stehen bleibt, nicht als unordentlich deklariert wird. Und auch die klassischen Grundrisse, da sind die Kinder, da sind die Erwachsenen, Schlafzimmer, alles noch sehr, sehr präsent bei unserer heutigen, ja, sollen wir sagen, noch immer modern denkenden Bevölkerung.
Über das habe ich auch nachgedacht, weil das wiederum, also muss man ehrlicherweise sagen, die Grundrisse dieser 20er-Jahre-Siedlungen, also es gibt Architekten, die da ein bisschen innovativer waren, aber die Grundrisse sind oft auch sehr althergebracht. Also jeder Raum einzeln betretbar. Gropius zum Beispiel hier in der Siemensstadt hat 3-Zimmer-Grundrisse, wo also absichtlich jeder Raum einzeln betretbar ist, damit man auch nochmal ein Zimmer untervermieten kann, wenn es wäre. So, es war ja damals sehr angesagt. Also das wäre heute wahrscheinlich kein Beweggrund mehr. Aber ich fand es auch interessant, dass die Leute nicht Sehnsucht haben nach irgendwelchen vogelwilden, offenen Grundrissen mit was weiß ich, sondern das eigentlich ganz gern mögen. Aber sieht man mal, das sind die Leute gar nicht so.
Da sind sie gar nicht so auf Innovation aus. Was schon zu bemerken war, dass sowas wie Durchreichen oder Durchsichten schon sehr erwünscht ist. Das spielt dann ins andere Bedürfnis hinein nach Effizienz. Also sich innerhalb des Familienkontexts oder einer Wohneinheit sich zu sehen und daraus was zu machen und da wieder kreativ mit umzugehen, dass das schon als sehr gut und positiv empfunden und bewertet wurde. Dass das auch was macht, zum Beispiel, wenn man einen Rundlauf, eine zirkuläre Bewegung durch die Wohnung machen kann, statt immer wieder auf einer Strecke raus und rein zu gehen. Da konnten die Bewohnerinnen und Bewohner, als wir ihnen sowas vorschlugen und dann spielerisch mit diesen verschiedenen Grundrissen die Befragung gemacht haben, konnten sie schon sehr was mit anfangen. Da bricht es etwas auf. Aber das ganz Offene, das ist, ja, jetzt ist es wieder meine persönliche Meinung, auch eher so eine Romantik, die aus dem Luxus kommt, wenn ich immer wieder entfliehen kann, wenn ich ökonomisch so gut gestellt bin, dass ich meinen Rückzug, den ich zum Denken, zum Schreiben, zum Lernen, zum Arbeiten brauche, woanders suchen kann. Wenn ich aber den Familienkontext permanent rund um die Uhr bei mir habe, dann sind doch Türen, die ich verschließen kann zwischen einzelnen Räumen, sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich für die Psychohygiene und Gesundheit und für den Familienfrieden.
Oh Gott, ja. Das haben auch alle spätestens bei Corona dann deutlich gemerkt. Aber es geht ja auch um solche Dinge wie Gerüche oder so, also ganz banale Dinge des praktischen Alltags, die dann bei solchen romantischen Vorstellungen, also manchmal bin ich schon beeindruckt, wie so gewisse althergebrachte Dinge halt auch aus guten Gründen althergebracht sind, oder? Also, absolut. Dass sich zum Beispiel auch der runde Raum nie durchgesetzt hat, so richtig in der Architekturgeschichte. Da haben Sie auch in Ihrer Studie herausgefunden, so runde, gekrümmte Wände, so was Höhlenartiges finden die Leute auch nicht gut.
Ja, das war auch ein wahnsinnig spannendes Ergebnis für uns auch. Wir haben Gesundheitsassoziationstests gemacht und dann Fassadenansichten vorgelegt, aber auch eben Innenräume, die so sich graduell entwickelt haben von ganz modern, rechtwinklig, kahl, funktionale Ästhetik nach absolut organisch und kleine Zwischenformen. Und kein Ergebnis dieses Tests war so signifikant, so eindeutig, wie dass organische Innenraumformen absolut abgelehnt wurden und assoziiert wurden mit etwas von primitiv, höhlenartig. Und das war sowieso ein Ergebnis, was sich durch alle Tests zog. Also wenn die Bewohnenden das Gefühl hatten, man könnte sie über ihren Wohnraum als primitiv bewerten, dann wurde das sofort abgelehnt. Und scheinbar, also da muss man noch sehr viel Forschungsarbeit leisten, um jetzt sowas, was ich hier als Begründung anliefere, dann auch sicher sagen zu können. Aber so eine Assoziation mit dem Körperlichen, dem Höhlenartigen in der Wohnung, da liegt also scheinbar das Primitive, der Ursprung, wo wir mal herkommen als Menschheit, liegt da in einem tiefen inneren Unbewusstsein, ja, verrückt, wird da plötzlich freigelegt.
Eine besonders wichtige Idee im Siedlungsbau der Moderne war die der Gemeinschaft. Die Menschen sollten in ihren Wohnzeilen als nachbarschaftliches Kollektiv leben, wie Bienen in einer Bienenwabe vereint. Dafür waren spezielle Orte in der Großsiedlung und im Zeilenbau vorgesehen. Wäschehäuser oder Trocknungsräume, Dachterrassen, Gemeinschaftsräume oder wie in der von Tanja Vollmer untersuchten Siedlung sogenannte Sozialpavillons. Doch die Bedürfnisse der Bewohnenden scheinen in eine andere Richtung zu gehen.
Also man muss wissen, dass wenn man Bedürfnisse untersucht an Menschen, sich das immer in zwei Pole aufspaltet, die sich diametral gegenüberstehen. Das Bedürfnis nach Beziehung ist also das nach Individualität, zu sich selbst eine Beziehung aufbauen oder zu anderen, also zur sozialen Interaktion. Und die Studie hat ergeben, dass die Menschen dort im geförderten sozialen Wohnungsbau 99% Individualität wünschen und Rückzug und keine Gemeinschaftsräume. Sie wären sogar, um das eigene zu verteidigen, was sich sehr auch in den Balkonen, kommen wir vielleicht noch drauf, widerspiegelt, zu verteidigen, wären sie sogar bereit, ein paar Quadratmeter Wohnfläche abzugeben.
Ja, das ist interessant. Ich fand es eben auch so spannend. Ich habe ja Ihr Buch schon verschlungen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das eben so spannend fand zu hören, was die Leute sagen. Und mit Blick auf diese Vorstellung von einer neuen Gemeinschaft, wo alle unter einem Dach leben sollen, was ja für mich auch ganz idealistisch und toll klingt. Und da machen die irgendwie nette nachbarschaftliche Feste gemeinsam zu. Aber nee, die Leute wollen zumindest nicht dazu gezwungen werden, so wie ich es verstanden habe.
Ganz genau, da kommt so ein bisschen so ein Sozialromantismus auf, wo man an diese Gemeinschaften denkt, aus vielleicht so einer elitären Warte. Es ist schön, in seine Wohnung, in sein Wohnhaus zurückzukehren aus den vielen individuellen Urlauben, die ich mir leisten kann. Und dann habe ich da wieder meine Hausgemeinschaft. Mhm. Oder wir schauen gegenseitig auf die Kinder, die wir alle zusammen in diesem Haus gebären und großziehen. Sozialromantismus, würde ich sagen, hier bei unserer Wohnergruppe war eindeutig, ich habe keine Bezüge zu dem anderen, weil ich werde ja aufgrund meiner ökonomischen Lage gezwungen, dort zu sein. Mhm. Das ist nicht selbst gewählt. Deshalb kann man es jetzt auch nicht vergleichen mit den Tendenzen, die ja sehr stark aus der Schweiz kommen, wo sich Mietergemeinschaften finden, die dann Clusterwohnungen zusammenbauen, entwerfen und beziehen und wirklich Gemeinschaft leben und alles abgeben bis auf einen kleinen Wohnraum. Das ist alles frei gewählt. Das kann man mit großen Siedlungen, mit sozial gefördertem Wohnungsbau nicht vergleichen. Und eine Bewohnerin hat mir gesagt in den vielen Interviews, wenn man schon nichts hat, dann möchte man nichts an die Gemeinschaft abgeben.
Mhm. Ja, das ist interessant.
Also fast in so einem Gedanke, sich selbst komplett als Individuum dann aufzulösen.
Ja, und seltsamerweise hat man sich das in den 20ern genau das vorgestellt, gerade für so Arbeitersiedlungen sozusagen. 1932 lässt Hilbersheimer mit seinen Studenten, also es ist eine Denkaufgabe sozusagen, eine Entwurfsaufgabe, die auch nie gebaut wurde, es wäre auch nur in einem sozialistischen Staat möglich geworden, die sogenannte Junkersiedlung. Das war eben auch so eine große Wohnsiedlung, auch mit Zeilenbau, alles, was wir besprochen haben. Aber zusätzlich war da die Idee, dass sich die private Familie, der private Haushalt richtig auflöst. Also die Idee, dass alles sich im Kollektiv, es hätte dann so Kommunenhäuser für die Familien, Boardinghäuser für die Singles, also wo eben alle auf alle Kinder aufpassen, wo teilweise in den Wohnungen keine Küchen mehr vorgesehen waren, keine individuellen, weil man ja sowieso zusammenkocht und so. Mhm. Und jetzt sind wir aber wieder dabei. Hilbersheimer war halt nun kein Industriearbeiter. Er hat sich das vorgestellt, so wie wir jetzt schon gesagt haben. Und jetzt stellt sich raus.
Ja, das ist von den Menschen anders gewünscht. Sie möchten sich eher in der familiären, in der intimen Gemeinschaft stärken. Also das ist, soll auf jeden Fall einen großen Wohnraum geben für die eigene Familie und die selbstgewählten Freunde. Mhm. Aber Nachbarinnen und Nachbarn, die trifft man lieber zufällig. Also da hat man nichts dagegen, wenn man sich noch auf kleinen Zuwegen zu den Zeilen niederlassen kann, auf einer Bank oder im kleinen Pavillon, bei dem man vielleicht auch die Post abholt oder so. Aber Zwangsgemeinschaften, so wurde es wörtlich in den Interviews auch immer wieder genannt, das wird als ungesund empfunden. Und wir haben ja auch quantitative Messungen an einer sehr großen Stichprobe über 1000 Menschen dort in Karlsruhe kombiniert in diese Studie und zeigen können, dass wirklich das Wohlbefinden und das Gesundheitserleben signifikant gesenkt ist, wenn sich Menschen in Zwangsgemeinschaften sehen oder auch nur dahin imaginieren müssen.
Also die eigene Wohnung ist dann doch noch irgendwie die Burg.
Ist die absolute Festung.
My home is my castle, wie es so schön heißt. Gerade was das Innere der Wohnung angeht, gibt es noch mehr interessante Ergebnisse aus der Architekturpsychologie. Studien bestätigen, was schon in einem bekannten Ausspruch um 1900 überliefert ist. Man kann einen Menschen mit einer Wohnung genauso gut töten wie mit einer Axt. Im Umkehrschluss kann ein guter Grundriss erstaunlich viel Gutes bewirken.
Da gibt es auch interessante Studien, was häusliche Gewalt zum Beispiel angeht, dass sich gezeigt hat, es gibt ja Grundrisse in anderen Wohnkontexten, die geöffnet sind, wo man nicht immer nur einen Flur rein und raus hat, dass dort also die häusliche Gewalt wesentlich niedriger ist. Nicht nur, um dann Fluchträume zu schaffen, wo man jetzt mal denkt, dass man im Kreis sich da jagen kann, sondern um einfach, wenn Frustration und Gewaltimpulse aufkommen, die diffundieren anders in diesen Grundrissen aus.
Wahnsinn, oder? Was ein Grundriss da alles?
Ja, und dann sind wir wieder bei der Zeile und den monotonen Fassaden. Also wenn der Eindruck entsteht, ob jetzt in der Wohnung oder im größeren Wohnkontext, hier gibt es nur eine Richtung, wo die geistige Energie und Aggression ist ja eine sehr hohe Potenzial an negative Energie, nur in diese Richtung abfließen und dann irgendjemanden oder etwas entgegenfließen kann, dann ist es halt schlecht. Und je mehr Richtungen man dann aufmacht, desto besser, desto positiver.
Es ist mir aber selbst beides schon aufgefallen. Ich hatte einmal eine Wohnung, wo man im Kreis laufen konnte und das war super. Das ist mir auch richtig aufgefallen, dass mir das gut tut, dass ich es mir aussuchen kann und manchmal auch beim Telefonieren oder beim Nachdenken dann die Kreise gelaufen bin. Und das Gleiche mit den Wegen. In irgendeiner Wohnung gab es immer nur einen Weg, den ich gehen konnte. Und jetzt gerade habe ich viele Möglichkeiten, zu meiner Wohnung zu kommen. Das macht auch was. Also wie Sie sagen, der Mensch will gern die Wahl haben. Das finde ich sehr interessant. Er will auch nicht, dass ihm zu viel vorgeschrieben wird. Aber wenn es praktisch ist, darf es schon angeboten werden, oder?
Ja, ja. Die Möglichkeit, eine eigene Wahl zu treffen. Mhm. Und das ist, was Menschen als sehr, sehr gesund erachten. Mhm. Wir möchten Möglichkeiten. Und je weniger ökonomisch gesehen Möglichkeiten wir haben, desto mehr Chance hat dann der Wohnraum, uns das Gefühl zu geben, Möglichkeiten zu haben.
Ja, im Umkehrschluss ist das ja so schön, weil das ja auch heißt, dass man da sehr viel Gutes tun kann, sage ich jetzt mal so platt dahin. Also man kann ja durchaus Möglichkeiten bieten, damit eben das sowas Einfaches wie eine Durchreiche, das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Oder Sie haben auch noch den Vorschlag gemacht, dass die Räume, wenn sie höher sind, sehr viel mehr Möglichkeiten bieten. Das ist ja auch so eine Sache, wie niedrig können die Decken sein? Ach, Überraschung, das mögen die Leute nicht so gerne. Ich glaube, das wissen wir alle auch aus unserem persönlichen Empfinden, dass wenn so ein Raum zu niedrig ist, fühlt man sich eingeschlossen und eingeengt. Und Sie hatten da auch so schöne Metaphern im Buch, dass man die Gedanken nicht frei zirkulieren lassen kann oder eben solche Bilder von freier Raum, der gar nicht unbedingt in dem Sinn besetzt werden muss, sondern der einfach da ist und einem das Gefühl gibt.
Also fragt man sich ja manchmal, wo kommen diese alten Sprüche her, wie mir fällt die Decke auf den Kopf. Ja, aber das kommt natürlich aus so einer über Generationen verinnerlichten Wahrnehmung, dass Decken dann zu niedrig sind und das einen Einfluss hat auf unsere Stimmung. Mhm. Und jetzt drücken wir Stimmung räumlich aus. Also so stark ist es manifestiert. Raum, gebaute Umgebung ist eben eine wichtige Beziehung, die wir zeitlebens eingehen. Und ja, das war auch ein sehr interessantes Ergebnis mit der Höhenentwicklung der Räume. Wir sagen höhere Räume, aber dann eben auch die vertikale Erschließung ermöglichen, das schon nutzen. Also die hohen Decken der Berliner Altbauwohnung ist ja schön und gut, aber wenn man da nicht rankommt oder nichts mitmacht. Und das gleich schon im Wohnen mitzudenken, ist ja wichtig, weil auch hier wieder, wenn man nicht das Geld hat, sich dann selber da so ein Hochschlafbett oder irgendwie eine zweite Etage einzuziehen, dann doch vielleicht gleich mitzudenken, um da für die Kinder Erlebnisraum zu schaffen, sich hoch hinaus zu entwickeln, so drücken wir es aus im Bett. Die Höhe des Raumes zieht die Gedanken nach oben. Das kann man eigentlich so auf eine Formel zusammengefasst sagen. Und es war dann wahnsinnig erstaunlich zu sehen, dass wir dieses Ergebnis sogar quantifizieren konnten, dass also Menschen, die den Eindruck haben, eingeklemmt zu sein, einen geringeren Selbstwert haben als Menschen, die nicht das Gefühl haben, durch ihren Wohnraum, durch den Raum, wo sie sich am meisten aufhalten, eingeklemmt zu sein. Und das bedeutet also in Ferne gedacht, wenn man gerade jungen Menschen, Kindern, das antut, ein Gefühl von Eingeklemmtsein zu entwickeln, dann hat das einen Effekt auf ihre ganze Motivation, wie sie selbst später im Leben stehen werden.
Eben, fürs ganze Leben. Ja. Die haben dann den Eindruck, ich komme eh nicht hoch hinaus.
Genau, so ein bisschen, ich komme nicht hoch hinaus, ich kann mich nicht entwickeln, ich bin nichts wert.
Dass Architektur auf das Individuum und die Gesellschaft in hohem Maße einwirken kann, das war vom Anfang bis zum Ende des Bauhauses ein zentraler Gedanke. Und das ist offensichtlich keine Utopie, sondern durch Studien eindeutig belegbar. Während am Bauhaus Visionen der neuen Stadt entworfen wurden, entwickelte sich die politische Stimmung hingegen immer mehr zur Dystopie. Im Sommer 1932 stellte die NSDAP im Dessauer Gemeinderat den Antrag, das Bauhaus zum 1. Oktober des Jahres zu schließen. Leider mit Erfolg. Das Ende des Bauhauses in Dessau war gekommen. Ludwig Mies van der Rohe schaffte es danach, das Bauhaus als Privatschule in Berlin noch ein letztes Jahr weiterzuführen. Bis zur Machtergreifung der Nazis 1933, die das endgültige Ende für das Bauhaus bedeutete. Das letzte Jahr des Bauhauses in Berlin, die Schließung der Schule und, was danach kam, ist Thema der nächsten und letzten Folge dieser Staffel. Meine Gesprächspartnerin ist dann Annemarie Jeggi. Sie ist habilitierte Kunsthistorikerin, Walter-Gropius-Forscherin, Bauhaus-Expertin und seit über 20 Jahren Direktorin des Bauhausarchivs Berlin. Zusammen wollen wir uns auch der Frage widmen, wie man die Geschichte der legendären Schule am besten erzählen kann. Bei so vielen verschiedenen Stimmen, Facetten, Quellen und Überlieferungen.
Also stay tuned.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.